Gott zu Grüße, edle Rittersleute. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Daily Mill am Donnerstag. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich lege los mit meinem ominösen Kalender von der Welttag, wo sich immer mehr von einer Verlegenheitslösung, die ich irgendwann ins Leben gerufen habe, zu einem echten Brüller entwickelt, weil ich festgestellt habe, die meisten von diesen Welttagen und internationalen Tagen, die ich darauf stoss, die könnte man auch im Daily Wahnsinn unterbringen. Ohne Problem. Ohne Problem. Heute zum Beispiel ist, Achtung, der Welttag der Stimme. Ja, der Stimme. Wir reden nicht von oberen Stimmen. Wir reden nicht von Caruso und Co. Wir reden von der ganz banalen Stimme, wie ihr sie jetzt gerade hier hört. Meine wohlklingende Stimme, die hat den eigenen Welttag. Ich habe den nachgelesen. Die offizielle Erklärung. Der internationale Tag der Stimme, World's Voice Day, findet jährlich am 16. April statt. Er wurde 1999 initiiert, um auf die Bedeutung der menschlichen Stimme in Kommunikation, Beruf und Alltag aufmerksam zu machen. Okay. Also, bis 1999 ist sich die Menschheit nicht bewusst gewesen, dass die Stimme irgendwie eine Bedeutung hat im Alltag. Weißt du, so für Kommunikation und so. Man hat immer gedacht, wieso reden wir eigentlich? Braucht's doch überhaupt nicht. Und darum hat man den Welttag, ja, begründet. Ich habe dann sogar einen kurzen Clip gefunden, wo auch noch erklärt wird, wie wichtig das sei. Schauen wir mal rein.
Unsere Stimme benutzen wir ja ständig. Warum braucht sie denn einen eigenen Tag?
Weil wir oft merken, wie wichtig sie ist, wenn sie nicht mehr richtig funktioniert. Heiserkeit, Stimmermüdung oder Stimmverlust können den Alltag und den Beruf stark beeinträchtigen.
Ja, ist klar. Weißt du, wenn ich besoffen 3 Stunden durchsinge auf dem Festbank, dann bin ich heiser, aber dann trinke ich einfach ein Teeli oder einen Hot Whisky und warte, bis es wieder geht. Wir brauchen wirklich nicht mehr Awareness und einen Welttag der Stimme. Aber ihr habt jetzt wieder ein erweitertes Müllwissen, dank mir. Wir ziehen fröhlich munter weiter zu der Daily Watch. Falls ihr die Sendung jetzt gerade am Mittag schaut, wenn sie erst ausgestrahlt wird, vielleicht braucht ihr noch einen Kochtipp. Ich hätte da noch einen ganzen heissen. Aus 20 Minuten. Kontroverser Trend. Generation Z isst jetzt Tontöpfe als Snack. Experten warnen. Limette, Chili und Ton. Auf TikTok sorgt eine ungewöhnliche Kombi als Snack für Millionen Klicks. Doch die erdige Zwischenmahlzeit könnte gesundheitliche Risiken bergen. Tontöpfe als Snack. Gut, habe ich natürlich auch herausfinden, wie wörtlich ist jetzt das zu verstehen? Weil bei Tontöpfen denke ich an vieles, aber nicht unbedingt an einen leckeren Snack. Wir schauen mal rein.
Oh, I'm scared this isn't gonna be good.
Ja, das sind die ASMR-Influencer, die immer so flüstern, weil das irgendwie so super cool ist. Und die Frau, die hat jetzt gerade ein Tontöpfchen gefressen und das hat er, glaube ich, nicht so geschmückt. Und das Einzige, was mir da in den Sinn kam, ist sie.
Ich will Pizza!
Ja. Du, gell, es hat ja schon immer Leute gegeben, die nicht ganz dicht sind. Hat es ja schon immer gegeben auf der Welt, ist ja gar keine Frage. Aber heute hat jeder von denen eine Kamera zum Mitnehmen. Also im Handy ist eine Kamera und dann gibt es Plattformen, da können sie sich drauf austoben und ihre kreativen Ergüsse publizieren. Und dann gibt es auch noch Medien, wo dem Ganzen eine Plattform geben, zum Beispiel 20 Minuten und der Milius auch. Jedenfalls, wenn ihr auf den Geschmack sind, falls ihr Tontöpfe kocht und reinhaut, schreiben wir doch bitte, wie es war. Dann gehen wir doch noch ganz kurz auf den Fall von Patrick Fischeri, der Eishockey-Nazi-Trainer, der die letzten paar Tage sehr viel zu reden gehabt. Der Mann hat 2022 sich die Einreise nach China ermöglicht, an den Olympischen Spielen mit einem gefälschten Covid-Zertifikat. Ich bin ziemlich sicher, dass er es da mitbekommen hat, wie es ist auf und ab gespielt worden, überall. Ich habe ihn beim Nebelspalter in einem Text behandelt und habe Patrick Fischer zum Helden des Tages gemacht. Zur Klärung, er ist so ein echter Held, ist er für mich nicht. Ich finde es super, hat er sich da die sogenannte Impfung nicht zugeführt, ist er misstrauisch geblieben. Ich hätte es lieber gehabt, wenn er das öffentlich gemacht hätte und gesagt hätte, ich ganz sicher mache ich das nicht. Er hätte ein bisschen die Hintertür genommen mit einem gefälschten Covid-Zertifikat. Lauf mich aber immer noch angesichts des Wahnsinns der Covid-Politik, der Corona-Zeit, läuft es mich immer noch unter zivilen Ungehorsam. Wenn der Staat durchdreht, darf man sich wehren. dann darf man sich auch mit eigentlich unlauteren Mitteln wehren, aus meiner Sicht. Wenn der Staat seine eigene Aufgabe nicht mehr wahrnimmt und uns Bürger gängelt, dann muss man sich irgendwie helfen. Sorry. Jetzt, auf now.ch habe ich folgenden Artikel gefunden. Schaut mal da, von einem Herr Kainz. Der Matthias Kainz hat geschrieben, hat zuerst die Ausgangslage geschildert und dann schreibt er, ist es dumm, riskant, gefährlich und egoistisch, sich und seine Kinder nicht zu impfen? Ja. Hat ein Mensch in einer freien demokratischen Gesellschaft das Recht, es trotzdem zu tun? Ja. So viel möchte ich vorweg schicken, ob sich Patrick Fischer impfen lässt oder nicht, ist mir, pardon, völlig egal. Mit seiner Gesundheit darf er, so wie alle Menschen es sollten, machen, was immer er möchte. Und die Zuschauer von der Daily Mail hat dann einen Kommentar geschrieben, wo abgelehnt worden ist. So hätte der Kommentar gelutet. Tragisch finde ich, dass er Kainz Menschen, welche sich und ihre Kinder nicht impfen ließen, als dumm bezeichnet. Ich war sehr zurückhaltend damit, wer sich impfen lassen soll, ist sowas doch immer eine Nutzen-Risiko-Abwägung. Wer kannte den wahren Nutzen, wer das wahre Risiko? Und der Kommentar ist, wie gesagt, nicht zugelassen worden mit der Begründung, Ihr Kommentar richtet sich kritisch gegen ein Redaktionsmitglied unserer Zeitung. Diese Kommentarspalte ist nicht der richtige Ort für Diskussionen über unsere Redaktion oder unser Unternehmen. So, now.ch, willkommen im Club der Tagezensoren. Oh, wo fange ich an? Grundgütiger, ist wieder der Fall, wo fange ich an? Liebes now.ch, schau dazu. Ich weiss aus verlässlicher Quelle übrigens, ich sage jetzt nicht von wem, dass die Redaktion von now.ch einige Leute sehr eifrig den Daily Mail schauen und über das so ihre internen Kanäle mit sie diskutieren. Ja, die interessiert das sehr, wenn ich da sage. Gut, liebes now.ch, euch hupt und schläft im Quadrat. Erstens, lieber Herr Kainz. Nein, es ist nicht dumm und riskant gewesen und schon gar nicht egoistisch, wenn man sich und vor allem auch seine Kinder das Gensüppli nicht verabreichen lassen hat. Es hat keinen Schutz vor Ansteckung geboten. Es hat keinen Schutz vor Übertragung vom Virus geboten. Es ist also nicht egoistisch gewesen, sich nicht impfen zu lassen. Und zweitens, und das betrifft jetzt die Zensurmassnahmen, wieso darf euren Journalist andere Leute als dumm bezeichnen? Wörtlich, als dumm. Und die Leser dürfen diese Äußerung dann nicht kritisch kommentieren. Wieso könnt ihr andere Leute abmachen in einem offiziellen Kommentar auf eurem Portal? Und wenn ihr Leser findet, ich finde das daneben, dass der Herr Kainz Leute als dumm bezeichnet, sagt er, unsere Redaktoren dürfen wir nicht kritisieren. Kommt in meine Kommentarspalte auf YouTube, wir dürfen den kritisieren, im Teufel so ab. Es ist mir völlig egal, es könnte mir egal oder nicht sein, es ist einfach nicht super. Der Herr Matthias Kainz, der das verbrochen hat, bei now.ch, schau, ich zeige dir das herzige Bübli da, der hat den Kommentar geschrieben, jawohl. Der Matthias Kainz glaubt 2026 immer noch, die sogenannte Impfung wäre wichtig für die Gesundheit und vor allem für den Fremdschutz. 2026, glaubt er da noch? Ja, er hinkt irgendwie etwa 5 Jahre hinten an, ja. Der sollte nicht dürfen für eine Zeitung schreiben, wirklich. Ich bin kein Einwohner von der Kainzer Culture, aber so ein sollte doch nicht dürfen, öffentlich seine Gedanken verbreiten. Nein, nicht einmal in einer Schülerzeitung. Mir fällt sogar nicht mal irgendein Berufsbild ein, wo ich finde, das sollte er gefahrlos machen dürfen. Mir fällt beim besten Willen nicht ein. Und zu guter Letzt ein Wort zum Schweizer Fernsehen, SRF, hat den Fall publik gemacht, ist dem nachgegangen, hat eine Enthüllung geboten rund um den Patrick Fischer und das gefälschte Zertifikat. Liebe SRF-Leute, ihr verfolgt Leute wie den Patrick Fischer mit aufwendigen Recherchen. Während der damalige zuständige Bundesrat Alain Berset bei euch vor der Kamera hat dürfen lügen und sagen, die Impfung zeige, dass man nicht ansteckend ist. Talk about Doppelmoral. Es ist entsetzlich, es ist grauenhaft. Zum ganzen Fall hat sich der Tagi auch noch zu Wort gemeldet. Schau mal da. Patrick Fischer hat seine Glaubwürdigkeit verspielt. Und in dem Artikel steht, dass... Wisst ihr da was? Nein. Man muss nicht alles würdigen. Es ist mir egal. Es rauscht mir am allerwertesten vorbei. Wieso der Tagi findet, dass der Patrick Fischer seine Glaubwürdigkeit verspielt hätte? Weil der Tagi hat seine Glaubwürdigkeit schon vor Jahrzehnten verspielt. Darum ist es nicht relevant, wenn er das von jemand anderem sagt. Gut, und wir bleiben gerade beim Tagi. Schauen wir mal da. Vorwürfe gegen forensischen Psychiater. Das teuflische System Urbaniok, eine Replik. Frank Urbaniok wehrt sich gegen die im Magazin vorgebrachte Kritik an seiner Methodik und den Folgen für den Justizvollzug. Genau, der Frank Urbaniok ist da auch schon mehrfach das Thema gewesen. Der ist im Tagi Magi, im Magazin von Tagesanzeiger, irgendwie angegangen worden. mit Kritik an seinem forensischen Instrument zur quasi präventiven Entdeckung von Gewalttaten, Gewalttätern und so weiter. Ich habe den Artikel nicht gesehen. Ich kann nicht inhaltlich qualitativ etwas dazu sagen. Ich weiss nicht, was dort drin gestanden ist. Und ich finde es auch schön, dass der Frank Urbaniok jetzt durchaus auch noch eine Plattform bekommen hat, um eben sich rechtfertigen gegenüber dem Artikel. Jetzt aber, ich kann ja in meiner Sendung wirklich, hast du schon mal gesagt, ich kann nicht jedes Mal darauf hinweisen, wenn ich einen Zuschauer Hinweis bekomme, dass wieder ein Tagi-Zensor geistig amok gelaufen ist und irgendeinen völlig unschuldigen Kommentar abgelehnt hat. Aber da muss ich euch zeigen, das ist wirklich zu schön. Schaut mal, welcher Leserkommentar da bei der Replik von Frank Urbaniok abgelehnt worden ist. Gut, dass Frank Urbaniok diese Replik hier veröffentlichen durfte. Besten Dank. Da hat man abgelehnt, weil er gegen Kommentarregeln verstoßt. Du, Dagi, der Mann hat sich jetzt gerade bei euch bedankt. Er hat euch gelobt. Er hat euch gesagt, ich finde das super, dass er dürfen replizieren. Danke vielmals. Ja, er hat euch gelobt. Dürfen wir nicht loben. Sind ihr ehrlich genug, zum sagen, nein, wenn uns jemand lobt, kann irgendetwas nicht stimmen. Und darum lassen wir den Kommentar nicht zu. Ja, finde ich konsequent. Dann gehen wir noch kurz zu meiner Lieblingsfreundin schauen. Haselbucker schimpft über Restaurants in neuer Heimat. Gefrorenes Essen, lange Wartezeiten und schlechter Salat. Haselbucker und ihr Mann Thomas Spitzer beschweren sich in ihrer neuen Podcast-Folge über die Restaurants in Groß-Umstadt. Groß-Umstadt ist der Ort, wo die Haselbucker und ihr Göttergatte, der Thomas Spitzer, ein Häuschen gebaut haben. Jawohl. Wer es genau wissen will, ohne den Artikel zu lesen, ich müsst euch das nicht antun. In einem Fall war das Innere vom Essen irgendwie noch fast gefroren. Einmal hat die gute Haselbucker 3 Stunden lang auf eine Pizza warten. Und einmal hat er ihren Göttergatte nach dem Essen von einem Salötli Durchfall erlitten. Danke für die Information. Ist ja sonst noch nie irgendjemand passiert. Jetzt kocht sie selber, die Häsel, ja. Und sie erzählt, sie hat Pizza gemacht. Und für das hat sie eine alte Küchenmaschine angeworfen und die hat dann angefangen zu brennen. Und dann hat sie neu genommen. Aber das Ungemach ging weiter. Schau dir mal da. Glücklicherweise konnte die Komikerin das Gerät direkt ausschalten, rausbringen und die Flammen ersticken. Danach fand sie in einem Elektrogeschäft noch eine neue Küchenmaschine, doch auch die enttäuschte. Mit jeder Umdrehung bewegte sich das Gerät nämlich fort und lief langsam vom Tisch, bis es herunterfiel. Das Gerät funktionierte zwar noch, Hazel musste es danach aber für den gesamten Teig festhalten. Hazel? Hazel Müsli? Du musst deine Küchenmaschine heben, während sie teigt hat. Wahnsinn. Was für ein Schicksal. Nein, da muss man ganz dringend in der Öffentlichkeit erzählen, verstehe ich, ja. Hat sich dann unmittelbar nachher ein Care-Team gemeldet, um dich zu betreuen? Und was sagt der Therapeut? Hast du den IV-Antrag schon abgeschickt? Weil ich gehe davon aus, das ist im Fall, also da muss ja ein posttraumatisches Belastungssyndrom, oder wie das heisst, muss ja jetzt folgen, oder? Ich meine, da steckt jetzt niemand so leicht weg, dass du musst die Küchenmaschine heben, während sie den Teig macht. Nein, weisst du, wir haben es heute nicht auf der gleichen Bühne, Hazel, aber da leide ich jetzt wirklich mit dir mit. Wir könnten eine Selbsthilfegruppe gründen, Hazel, weil mir ist gestern etwas Ähnliches passiert. Mir ist ein Glas Milch umgefallen. Ja, das ist... ja gut, nein, es glaubt ja eh niemand, ich trinke viel Milch. Was erzähle ich dir da? Wir gehen zum Daily Wahnsinn. Gesundheitstipp von 20 Minuten. Du schläfst abends immer sofort ein, das ist kein gutes Zeichen. Sofort einschlafen oder abends ewig scrollen, laut einem deutschen Schlafexperten zeigt das, dass du dringend etwas ändern solltest. Ein deutscher Schlafexperte. Zuerst geht es in dem Artikel um die bedauernswerten Leute, die sich stundenlang so ein bisschen im Bett wälzen, bevor es endlich den Schlaf der Gerechten findet. Das ist überhaupt nicht lustig, wenn man Schlafprobleme hat. Das ist so. Aber dann wird uns mitteilt, wie es anders, wahrscheinlich einfach zu wenig neu. Dann wird uns mitteilt, das Gegenteil ist eben auch nicht gut. Schau dir mal da an. Du schläfst ein, sobald dein Kopf das Kissen berührt. Wenn du immer sofort einschläfst, solltest du hellhörig werden, denn das ist keine Superkraft, das ist klinische Erschöpfung. Laut Alesi wertet die Wissenschaft das als Zeichen von Schlafmangel, nicht von gutem Schlaf. Gesundes Einschlafen dauert etwa 10 bis 20 Minuten. Wer regelmäßig in Sekunden weg ist, sollte ehrlich prüfen, ob die Schlafdauer reicht und den Tipps in der Box weiter unten eine Chance geben. Juhu, es gibt eine Tippbox, wir sind alle gerettet. Gut, der Schlafexperte heisst Alesi, der Alesi, und er sagt uns, es sollte 10 bis 20 Minuten gehen, bis er einschläft. Wie ist denn das bei euch so? Stelle dir einmal durch und schaue nach. 12 Minuten, jetzt habe ich noch 8 Minuten. Ich habe noch 8 Minuten Zeit, dann sollte ich eingeschlafen sein. Aber nicht zu früh. Nicht schon nach 8 Minuten. Nach 8 Minuten wäre es frühestens, darf er nach 10 Minuten einschlafen. Spätestens nach 20 Minuten. Tönt total entspannt, wenn man das so monitort. Nicht? So mit dem Wecker in der Hand. Ja, ja. Du, die Experten sind alle nicht putzt. Hör auf mit Experten, ehrlich. Wenn ich ins Bett gehe und ich schlafe gerade ein, dem sagt mein Volksmund, ich bin todmüde gewesen. Ich hatte einen strengen Tag gehabt. Vielleicht habe ich zwei Nächte vorher wirklich nicht genug geschlafen gehabt. Kann manchmal passieren. Dann gehe ich halt ins Bett, bin todmüde und schlafe gerade ein. Wo ist das Problem? Ich sage euch, ihr wollt den Leuten einfach Angst machen. Und jetzt sind es ganz viele Leute, die haben bis jetzt keine Probleme mit gehabt, dass sie einfach ins Bett gegangen sind und eingeschlafen sind. Jetzt machen die diesen Leuten Angst, die entwickeln jetzt irgendeine Psychose und schlafen überhaupt nicht mehr. Das ist das Resultat von so Experten. Oh mein Gott. Gut. Und dann? Gewalt von Männern gegen Frauen, das ist ja ein riesiges Thema im Moment. Jetzt gibt es eine neue Spielart in dem Bereich. Schaut euch das hier an.
Wenn eine Beziehung das Geld hat, hat auch die Macht. Hast du schon mal von finanzieller Gewalt gehört? Nein? Dann pass jetzt gut auf.
Er schlägt dich nicht, kontrolliert aber deine Ausgaben, erteilt dir Haushaltsgeld zu, verbietet dir deine eigene Erwerbstätigkeit oder verweigert dir Kindesunterhalt. Alles das sind Gesichter der finanziellen Gewalt. Wobei es nie um das Geld selber geht. Es geht um Macht, Kontrolle und Abwertung.
Jede Achtung.
Finanzielle Gewalt. Hey, du nie gehört? Ja, ich bin ein alter Mann, aber manchmal stoße ich auch auf neue Sachen. Finanzielle Gewalt. Da muss man zuerst drauf kommen, ja. Also, Männer sollten die Frauen nicht verbieten, zum arbeiten zu gehen. Finde ich übrigens auch. Ich weiss aber ehrlich gesagt nicht, wie oft das in unserem Kulturkreis wirklich noch vorkommt, dass da der alte Patriarch sagt, du gehst mir nicht arbeiten, ich kette dich an in der Küche. Jawohl, ich weiss es nicht. Es gibt gewisse Kulturkreise, wo Frauen tatsächlich nicht arbeiten dürfen, ist aber nicht bei uns. Und es gilt wieder, ich sehe gar nicht, wo es ist, ihr könnt selber nachschauen. Gut, ja. Letztlich, weißt du, wir regen so Sachen ganz auf, weil es sollen bitte alle Pärchen in unseren Breitengraden, wo Gleichberechtigung Fakt ist, sollen alle Pärchen untereinander abmachen, wie sie es regeln. Wer geht arbeiten, wer bleibt daheim, gehen beide arbeiten, gehen die Hälfte arbeiten und daheim bleiben. Wenn die Frau nicht arbeiten und gerne möchte daheim bleiben, soll sie auch da dürfen. Oder umgekehrt, sie hat einen tollen Job und der Mann findet, nein, ist meist raus. Ist mir völlig gleich, es soll einfach jeder machen, wie er es will. Es liegt kein Gewaltakt zwingend vor, wenn eine Frau daheim ist und nicht schafft. Es muss noch nicht ein Fall von finanzieller Gewalt sein, sondern es kann einfach sein, dass das eine Abmachung ist. Auch wenn man eine Art Haushaltsgeld vereinbart, liebe du geknalltes Säckchen. Ist dann noch nicht zwingend finanzielle Gewalt, sondern es bedeutet vielleicht einfach, man hat nicht endlos Geld zur Verfügung und macht miteinander ab, wie viel Geld maximal für Essen, Trinken und so weiter kann ausgegeben werden pro Monat und keine Sperrenzchen darüber hinaus, weil das Geld nicht endlos langt. Das ist alles ganz normal. Ich bin gespannt, was als nächstes einfällt. Was kommt nach der finanziellen Gewalt? Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber es ist ja nicht weiter verwunderlich, dass so frühere Modelle, dass die heute als Gewalt an Frauen eingestuft werden. Wenn wir jetzt schauen, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk bei dem Thema so drauf ist, ein paar Sekunden da aus einem Bericht von der ARD zum Bundesparteitag von der AfD.
Sehr viele Vorstellungen, sehr rückwärtsgewandt. Immer wieder wird hier gesprochen von der Familie aus Mutter, Vater und Kind.
Das ARD-Säckli hätte es jetzt gerade mitteilt. Das Modell aus Mutter, Vater, Kind ist rückwärts gewandt. Du, liebe Zuschauer, wie viel bei euch, so unter euch, bestehen aus Vater, Mutter und Kind? Ich muss euch jetzt sagen, ihr seid total rückwärts gewandt, ja. Lasst euch scheiden, haut den Alt aus der Wohnung raus und holt euch irgendetwas anderes in die Tüte, wie das ist rückwärts gewandt, wenn ihr macht, gell? Du, AD. Es ist schön und gut, dass man andere Modelle heute auch zulässt und akzeptiert und toleriert. Das heisst aber nicht, dass Vater, Mutter, Kind, wo immer noch der häufigste ist, der Normalfall, dass das in irgendeiner Art und Weise veraltet ist. Wirklich nicht. Aber klar, es gibt auch andere Modelle. Der Schauspieler Jürgen Vogel, ein deutscher Schauspieler, der lebt offensichtlich ein bisschen ein anderes Modell. Schaut mal da. Ich habe 7 Kinder mit 4 Müttern und wir machen das alle gemeinsam. Das ist das Tolle. Ich habe wirklich großes Glück gehabt, dass wir alle Familienfeste zusammen feiern und selbst wenn die kleinste Geburtstag hat, kommen auch alle anderen Mütter. Und wir sehen da den Jürgen Vogel, wie er uns trunken vor Glück über die Situation anstrahlt. Geht mir nichts an, Jürgen, dass du 7 Kinder mit 4 Frauen hast. Ist völlig okay, aber kannst du mir dein Geheimnis verraten? Weil ich habe da Bilder angeschaut. Wieso zur Hölle hast du mehr Frauen gefunden, die mit dir Kind haben wollen, als du überhaupt nur 10 im Mund hast? Also wie schafft man das? Du musst entweder ein unglaubliches Charisma aufweisen oder wahnsinnig reich sein. Ich bin eins davon, muss es sein. Und gut, wenn du sieben Kinder durchfütterst, dann musst du ja eigentlich reich sein. Und zu schlechter Letzt nur das da.
Ja, wir haben heute in Mainz hier an der Kaiserstraße auf beiden Seiten zur Altstadt hin, zur Neustadt hin unsere queeren Ampelpärchen installieren dürfen und setzen damit heute ein weiteres Zeichen für ein offenes, tolerantes Mainz.
Mittlerweile gibt es in vielen Städten, auch in Deutschland, Ampelpaare. Und unser Fokus wird sein, dass wir gemischtgeschlechtliche und gleichgeschlechtliche Ampelpaare haben, weil letztendlich geht es darum, dass Liebesbeziehungen und Liebe gleichberechtigt ist. Liebe ist.
Ah, queere Ampelperli. Ist das schön, ist das schön. Ich schaue Ampel einmal nicht so genau an, aber sind es nicht in der Regel einfach einzelne Männchen gewesen? Oder Männchen, so stilisierte Figuren, wo Männchen und Frauen und alles können sein. Früher, wo man einfach ein so ein Männchen hatte, wenn man das Wort jetzt mal benutzen wollte, haben den Perli an der Ampel immer gedacht, sie seien nicht gemeint. Und wenn man jetzt rückwärtsgewandte Perli würde zeigen, also Frau und Mann, so die furchtbaren rückwärtsgewandten Hetero-Perli, was eigentlich gar nicht mehr sollte geben. Wenn man jetzt so Perli würde zeigen, würden dann schwule und lesbische Perli das Gefühl haben, sie seien nicht gemeint und würden bei Grün einfach stehen bleiben. Und weisst du, wenn man zwei Männer zeigen, denkt ein schwules Perli, ein lesbisches Perli, sie seien nicht gemeint und hat Deutschland kein anderes Problem. Ich frage nur, Leserpost. Da habe ich einen hübschen Witz bekommen. Gestern bin ich an einem Seminar über Kleptomanie gewesen. Ist gut gewesen. Ich habe aus dem Seminar wirklich ein paar Sachen können mitnehmen. Ah, in der Kürze liegt die Würze. So, das ist sie für den Daily Mail am Donnerstag. Ich komme mal nochmal. Dann gibt's ein Wochenende lang Pause. Aber wir sind auch jetzt ein bisschen Päuschen gewöhnt. Von dort werden wir es überleben. Am Montag geht's in aller Frische weiter. Ich blende meine Mailadresse. Schicken wir doch einfach schön weiter Tipps, Clips, Schlagzeilen, irgendwelche Sachen, die wir noch gefunden haben, die wir noch finden, mal, da müssen wir bei der Daily Mail unbedingt drüber reden. Der Wahnsinn geht uns nicht aus, aber ich bin immer froh, wenn meine treue Gefolgschaft mitdenkt. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen, 12 Uhr Mittag. Danke vielmals, bis dann und tschüss.